Ich weiß nicht, in welchen schwierigen Fragen du in deinem Leben gerade steckst. Manchmal sind es auch schwierige Entscheidungen, die man fällt und wo man eben nicht genau weiß, in welche Richtung gehe ich. Gehe ich links, gehe ich rechts, was soll ich jetzt tun? Und in solchen Situationen wünscht man sich manchmal, dass Gott direkt mit uns redet. Das hat es ja tatsächlich gegeben. Wenn wir das Alte Testament aufschlagen, dann sehen wir, bei dem Berg Sinai, da hat das Volk Israel Gott akustisch gehört. Sie haben seine Stimme gehört. Es war nur so, wenn man den Text weiterliest, dass sie gesagt haben, wir halten das nicht aus. Und vielleicht würde es uns genauso gehen, wenn wir Gottes Stimme akustisch hören würden. Und deshalb hat Gott für uns einen anderen Weg gewählt, wo er ganz oft zu uns redet, nämlich durch die Bibel, durch sein Wort. Wenn ich die Bibel lese, dann merke ich, wie Gott zu mir spricht. Im Alten Testament haben viele das Wort Gottes in dem Sinne, wie wir es heute kennen, ja noch nicht gehabt. Und Gott hat sehr oft durch Propheten zum Volk Israel geredet. Es sind 12 kleine Propheten, durch die Gott geredet hat, und 4 große Propheten. Das Interessante ist, dass 3 dieser 4 großen Propheten Zeitgenossen waren. Also der Jeremia, der saß in Jerusalem, der Hesekiel, der war mit den Weggeführten an einem Fluss, und Daniel erleben wir im damaligen Machtzentrum Babel. Also das waren alles Zeitgenossen, und einer dieser Propheten, dieser 4 großen Propheten, war zu diesem Zeitpunkt schon tot. Das war der Jesaja. Mit diesem Propheten haben wir uns in dem Programm Gemeinde liest Bibel ja in dieser Woche beschäftigt, und wir haben die Kapitel 40 bis 62 gelesen, also 22 Kapitel, das ist so der Umfang der Offenbarung, das haben wir gelesen diese Woche, also das waren schon einige Kapitel, und diese Kapitel richten sich ja interessanterweise, die wir gelesen haben, an die Exiljuden, durch die Babylonier in 3 großen Wegführungen nach Babylon verschleppt worden sind. Und das sehr Spannende ist, als Jesaja diese Kapitel aufgeschrieben hat, da waren die Katastrophen ja noch gar nicht eingetreten, von denen er redet. Also er gibt ihnen hier im Grunde genommen einen Trost Gottes mit für eine Zeit, die noch gar nicht da war, aber die später kommt. Und die Leute, die dann in Babylon waren und diesen Propheten gelesen haben, von diesen Propheten gehört haben, für die war es dann auch tatsächlich echter Trost. Und das ist das Thema des zweiten Abschnittes des Jesaja-Buches. Es ist Gottes Trostbrief für schwere Zeiten. Der Krieg, den Israel damals erlebt hat, der hat sie trotz aller Ankündigung sehr unvorbereitet getroffen. Aber Gott wurde von diesen Ereignissen nicht überrascht. Er sagt es einmal in Jesaja 45, ich bin der Herr und sonst keiner. Dann geht dieser Satz weiter, der Frieden wirkt und das Unheil schafft. Ich, der Herr, bin es, der alles wirkt. Und wenn man diesen Satz so liest beim Propheten Jesaja, dann denkt man, was ist denn das? Gott, der Unheil schafft? Und wir haben ja im Moment auch eine sehr aktuelle Situation. Dann denke ich an die Bilder, die ich in den Nachrichten sehe aus der Ukraine, und denke, steckt Gott dahinter? Wenn ich diesen Text hier in Jesaja lese? Ich denke, bevor man zu schnell das tagesaktuelle Geschehen in die Bibel hineinlegt, muss man immer ein bisschen den Kontext im Blick haben. Und hier war es ja tatsächlich so, dass die Babylonier gekommen sind, weil Gott sie dorthin befohlen hatte, als Strafe für die Sünde seines Volkes. Das kann man nicht so 1:1 übertragen, aber ich denke, was man prinzipiell auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wenn Gott seine Hand abzieht, wenn er seine bewahrende Hand abzieht, dass dann solche Dinge, wie wir sie gerade erleben, auch geschehen, dass das Unrecht sich Bahn brechen kann. Das ist wie bei so einer Staumauer, die sich dann öffnet und dann kommt das ganze Wasser in das Tal hinab. Gott schafft Unheil, vielleicht auch zu dem Zweck, weil wir als Menschen leider, gerade wenn wir in Katastrophen stecken, uns eher über Gott Gedanken machen, als wenn wir es uns sehr gut geht. Deswegen lässt Gott es auch immer wieder zu. Aber der Schwerpunkt des Jesaja-Buches, des zweiten Teiles, ist nicht das Gericht. Da waren wir ja in den letzten Kapiteln oder Predigten unterwegs, sondern der Trost. Und es geht mir zunächst mal darum, bevor ich zum eigentlichen Text komme, einfach zu zeigen, was passiert hier in den Kapiteln, die wir gelesen haben. Ich habe sie überschrieben mit dem Satz, Gott rettet durch seinen Knecht und tröstet sein Volk. Das ist so der Kontext oder das Ziel dieser Kapitel. Gott rettet durch seinen Knecht und tröstet sein Volk. So beginnt auch Jesaja mit Kapitel 40, Vers 1. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht der Herr, euer Gott. Das ist Gottes Auftrag und Gott selber macht es durch seinen Propheten, durch den Jesaja. Das ist das Ziel. Er tröstet das Volk. Er tröstet es, indem er ihnen in Kapitel 40 zunächst einmal zeigt, wie groß er ist. Also, das bin ich Gott. Und so klein seid ihr. Dann tröstet er das Volk, indem er sagt, es wird einen Mann geben mit Namen Kyros. Der wird euch aus Babylon wieder zurückführen. Der war ja noch gar nicht geboren, als Jesaja das hier aufgeschrieben hat. Hier wird schon ein Name genannt. Der Kyros wird euch wieder zurückführen. Aber vor allen Dingen tröstet Gott sein Volk, indem er immer wieder davon redet, ich werde euch durch den Gottesknecht retten. Und dieser Gottesknecht ist es, der euch dann eine tiefe Beziehung zu mir schenkt. Wir haben uns in einigen der letzten Predigten auch diese Gottesknechtslieder angeschaut. Da, wo vom Gottesknecht die Rede ist, das ist dann Kapitel 42, Kapitel 49, 50 und dann ab 52. Also wir haben vier Gottesknechtslieder, wo Gott tröstet durch diesen Gottesknecht. Gott tröstet auch, indem er dem Volk Israel deutlich macht, ich werde die Götzen eurer Feinde rächen oder ich werde sie richten. Und eure Feinde auch. Das ist das, was Gott ihnen in Aussicht stellt. Und Israel wird auch von Gott getröstet, indem Gott sagt, ich werde das alte Jerusalem wieder aufbauen. Nicht nur das, es wird sogar ein Millennium Jerusalem geben. Also ihr seid immer wieder auch an Stellen gestoßen im Jesaja-Buch, wo ihr denkt, naja, das ist ja nicht so von dieser Welt, was ich hier lese. Nein, ist es auch nicht. Hier geht es um das Millennium Jerusalem. Also da schafft Gott Lebensbedingungen, über die du dann nur sagen kannst, wie es mal im Psalm heißt, wir waren wie die Träumenden. Unser Mund war voll Lachens, unsere Zunge war voll Rühmens. Also wir konnten es überhaupt nicht verstehen, wir konnten es nicht packen. Ich habe jetzt mal einige Verse herausgesucht, die Kapitel, mit denen wir uns beschäftigt haben, wie ich meine, sehr gut zusammenfassen. Und das sind Verse aus dem 61. Kapitel des Jesaja-Buches, Jesaja Kapitel 61, und ich möchte gern mal die ersten 6 Verse dort lesen. Da sagt der Jesaja, der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesalbt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzens sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, auszurufen das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott, zu trösten alle Trauernden, den Trauernden Zions Frieden, ihren Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Terebinten der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Sie werden die uralten Trümmerstätten aufbauen, das früher Verödete wieder aufrichten und sie werden die verwüsteten Städte erneuern, was verödet lag von Generation zu Generation. Dann werden Fremde dastehen und eure Schafherden weiden und Ausländer werden eure Bauern und eure Weingärtner sein. Ihr aber, ihr werdet Priester des Herrn genannt werden. Diener unseres Gottes, wird man zu euch sagen. Ihr werdet den Reichtum der Nationen genießen und mit ihrer Herrlichkeit euch brüsten. Wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen, Gott rettet durch seinen Knecht und er tröstet sein Volk, dann ist ja das Besondere an dem Text, den wir gerade gelesen haben, dass er an sehr prominenter Stelle im Neuen Testament wieder auftaucht. Der Jesus ist an einem Sabbatmorgen zu Gast in einer Synagoge in Nazareth und er lässt sich eine Schriftrolle geben. Und er nimmt diese Schriftrolle, rollt sie aus und er liest genau diesen Text, den wir gerade gelesen haben, der Text aus Jesaja 61, Vers 1 und 2. Und er ergänzt es noch, wahrscheinlich aus dem Kopf, mit einem Zitat aus Jesaja 58. Das kommt dort auch noch vor. Also das heißt, dieser Text, den wir hier gelesen haben, den nimmt der Herr Jesus als seine Regierungserklärung. Das ist die Regierungserklärung des Königs. Und dann bezieht er diesen Jesaja-Text auf sich selbst. Er sagt, dieser Text ist vor euren Ohren heute erfüllt. Und damit sagt der Herr Jesus, ich bin dieser Gesalbte. Also so hat ja der Text begonnen. Der Geist des Herrn ist auf mir, der Herr hat mich gesalbt. Das ist die gleiche Grundform wie Messias. Ja, also der Jesus sagte, ich bin der von Gott angekündigte Gesandte, ich bin der Gesalbte, ich bin der Messias. Oder um es mit Jesaja zu sagen, ich bin der Knecht, der dich rettet. Und von diesem Knecht haben wir eben schon viermal gelesen, Kapitel 42 nochmal als Erinnerung. Gott stellt seinen Knecht vor und er sagt, dieser Knecht, der wird Recht und Licht in das Dunkel der Völker bringen. Und dann in Kapitel 49 redet der Knecht selber und er sagt, ich bringe dir das Heil, du kannst durch mich eine tiefe Beziehung zu Gott bekommen. Und in Kapitel 50 wird deutlich, Gott selber steht hinter diesem Knecht und ab Kapitel 52 bis Kapitel 53 sehen wir dann, dass der Jesus dieser Gottesknecht ist, der uns rettet, indem er für uns leidet und stirbt. Also das ganze Evangelium steckt hier in diesen Kapiteln, die wir in Jesaja gelesen haben. Und das, was der Jesus hier sagt, ist, ich bringe den Elenden frohe Botschaft. Man kann das Wort elendig auch mit sanftmütig übersetzen. Wenn ihr eine Studienbibel habt, dann seht ihr diese Anmerkung dort. Aber wenn man ins Neue Testament geht und einfach mal schaut, wie ist es denn dort übersetzt, dann merkt man, aha, der Herr Jesus selber redet hier von Armen. Also scheint wahrscheinlich elendig das zu sein, was dieser Text im Wesentlichen ausdrücken möchte. Das heißt, diese frohe Botschaft, das Evangelium, ist für Elendige. Das will keiner sein, oder? Alle Elendigen treffen sich nach dem Gottesdienst am Klavier. Mal gucken, wie viele Leute da entsprechend stehen. Aber Leute, die elendig sind, die merken, ich bin bedürftig. Die wissen, ich brauche Gottes Vergebung. Das ist so Gottes Prinzip. Diese Botschaft, diese frohe Botschaft ist eine Botschaft für Habenichtse, für solche, die merken, ich brauche Gott. Und nicht für solche, die denken, na, bei mir ist alles in Ordnung, ich habe Gott nicht wirklich nötig. Eine Beziehung zu Gott beginnt immer damit, ich erkenne, ich bin so ein Elender. So wie es hier Jesaja 61 sagt. Ich bin von Gott getrennt, vor allen Dingen deshalb getrennt, weil ich eine Haltung habe, die ausdrückt, Gott soll nicht in mein Leben hineinreden. Er hat mich geschaffen. Ich gehöre ihm, aber ich will mit ihm irgendwie nichts zu tun haben. Das drückt mein ganzes rebellisches Denken aus. Und deshalb, so sagt die Bibel es sehr ernst, werde ich einmal in Ewigkeit von Gott getrennt sein. Das ist schrecklich, die Ewigkeit ohne Gott verbringen zu müssen. Die Bibel sagt, das ist die Hölle. Das ist der Endbahnhof meines Lebenszuges. Und wir haben hier gelesen, es ist eine frohe Botschaft. Auch wenn die Bibel mit sehr großem Ernst davon redet, was ich eben gesagt habe, ist es nicht die frohe Botschaft, sondern die frohe Botschaft beginnt bei Jesaja 53, wo der Herr Jesus als Gottes Knecht in meine Kleider steigt und in meinen Kleidern für meine Schuld stirbt. Und er bietet mir seine Kleider an, mit denen ich eine Beziehung zu Gott haben kann. Seine reinen Kleider. Und meine Beziehung zu Gott beginnt an dem Tag, an dem ich im Gebet zu ihm komme und in dem ich sage, bitte Gott, vergib mir, dass ich dich abgelehnt habe, dass ich ohne dich gelebt habe. Und wenn ich das ehrlich bete, dann sagt die Bibel mir, dann versichert Gott mir, dass Gott mich als sein Kind annimmt. Dann gehöre ich zu ihm. Wenn du Fragen zu diesem so wichtigen Schritt hast, darfst du nach dem Gottesdienst gerne auf Mitarbeiter zukommen oder Leuten, von denen du weißt, dass sie Christ sind, die dir helfen können, eine Beziehung zu diesem Gott wirklich auch zu bekommen. Wenn ich aber in den Text nochmal zurückgehe, Jesaja 61, dann sagt der Herr Jesus ja hier, also er wendet es dann im Neuen Testament an, ich will dein gebrochenes Herz verbinden. Die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, die Septuaginta, übersetzt hier sogar ein zerquetschtes Herz. Ich fand es nochmal eindrücklicher. Hast du so ein gebrochenes Herz, um das es hier geht? Worüber ist dein Herz zerbrochen? Gott ruft dir zu, durch den Propheten Jesaja, gerade in deine Situation hinein, ich will dein Herz verbinden. Das ist genau noch das, was wir am Ohr haben aus Jesaja 40, tröstet, tröstet mein Volk. Wie tröstet Gott mich? Und wie kann ich jemanden trösten, der vielleicht in dem gegenwärtigen Krieg alles verloren hat? Ich habe nach dem ersten Gottesdienst mit zwei Familien geredet, die eben ukrainische Flüchtlinge bei sich aufgenommen haben. Was sage ich denn diesen Menschen, die ein gebrochenes Herz haben? Ich war überrascht, wie praktisch unser Text ist, wie praktisch er dazu anleitet, wie kann ich den anderen trösten, indem ich schaue, wie macht Gott das? Nun, ich kann nicht trösten, wie Gott tröstet. Und erlebter Verlust, erlebter Schmerz wird Zeit brauchen. Es ist nicht so, dass ich jemandem Worte sage und zack, es ist alles weg. Ich glaube, das muss ich immer wieder sagen. Und es braucht Zeit, aber was ist die Richtung? In Vers 4 sagt Gott, ich werde die alten Trümmerstätten wieder aufbauen. So tröstet er die trauernden Zions. Also er sagt, Jerusalem wird einmal wieder aufgebaut werden. Du sitzt jetzt in Babel, du liest den Propheten Jesaja und du weißt, das hat Gott gesagt. Weißt du was? Gott hat sein Wort gehalten. Bei Esra, bei Nehemia sehen wir, dass Jerusalem wieder aufgebaut wird. Das heißt, Gott stellt es wieder so her, wie es am Anfang war. Wir könnten es anders formulieren, Gott drückt den Reset-Knopf. Und wenn Gott den Reset-Knopf drückt, dann wird Kiew wieder aufgebaut. Oder um es auf mein persönliches Leben zu münzen, dann werde ich wieder gesund. Mein finanzieller Verlust, den ich erlitten habe, wird ausgeglichen. Meine bösen Arbeitskollegen werden versetzt und die sympathischen bleiben. So kann Gott es machen. Dann drückt Gott den Reset-Knopf. Über diesen Trost freue ich mich natürlich, wenn Gott verwüstete Städte wieder aufbaut, wenn er sie erneuert. Aber ihr wisst aus eurem eigenen Leben, dass Gott diese Tröstungsmethode nicht so häufig verwendet. Es ist nicht so häufig so, dass er den Reset-Knopf einfach drückt. Gott tröstet uns auch sehr oft damit, dass er uns die Augen dafür öffnet, dass wir ihn sehen. dass er einen Blickwechsel schenkt. So haben wir es auch in Kapitel 40 gesehen. Da heißt es, die auf den Herrn hoffen, die gewinnen neue Kraft. So habt ihr es gelesen in dieser Woche. Ich habe eine ganz persönliche Beziehung zu diesem Vers. Ich sehe mich noch während meiner Bundeswehrzeit auf einem Marsch. Wir haben etliche davon gemacht, aber an diesem Marsch war ich so fertig wie weder vorher noch nachher. Und ich wusste, es ist Schluss. Ich werde jetzt nicht mehr laufen. Wir kamen gerade in so Richtung Dorf. Ich habe gedacht, da gibt es bestimmt irgend so einen Zaun. Ich werde mich da hinsetzen. Und dann ist mir egal, was sie mit mir machen, sollen sie mich abholen. Ich bleibe da sitzen. Ich kann nicht mehr laufen. Und ich meine, diesen Zaun sogar schon gesehen zu haben, den ich angesteuert habe. Und dann fiel mir dieses Wort aus Jesaja 40 ein. Die auf den Herrn harren, die laufen und ermatten nicht. Und es hat mir eine derartige Kraft geschenkt, dass ich hinten in der Marschgruppe singend wohl wie so ein Nachschubbrenner gewirkt habe. Ja, also, dass ich anfing, von hinten die Leute anzuschieben. Meine Kameraden haben damals meine Beschleunigung gemerkt und soweit ich erinnere, mir später gesagt, also Thomas, wenn du es nochmal machst, lass es mit dem Singen sein. Ja, das war eine einzigartige Erfahrung. Gibt ja manchmal so Bibelstellen, wo man dann ein Datum daneben schreiben kann und sagen, da habe ich genau das erlebt, was Gott hier verheißen hat. Aber es war der Blick auf den Herrn. Es war das Wort Gottes, das mir so viel Kraft geschenkt hat, auch wenn die äußere Situation ja nicht anders war. Manchmal gehen wir durch Verlusterfahrungen. Ob es Gesundheit, Geld oder irgendwelche anderen Dinge sind. Und manchmal trösten wir uns damit, dass wir sagen, naja, wenn diese Dinge alle weg sind, der Herr bleibt mir ja noch. Weißt du, was ich dadurch ausdrücke? Dadurch drücke ich aus, Jesus ist so ein Trostpreis. Alles Wichtige weg, aber Jesus habe ich ja noch. Ich glaube, dass wir damit nicht verstehen, dass Jesus nicht Trostpreis ist, sondern Hauptgewinn. Er ist das Entscheidende. Paulus sagt es mal den Philippern, da sagt er, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Du denkst, wie kann sterben, wie kann verlieren, wie kann das mein Gewinn sein? Das kann es nur sein, wenn Christus mein Leben ist. Wenn ich begriffen habe, er ist der Mittelpunkt und alles andere ist ihm nachgeordnet. Und so will Gott mich ermutigen. Er sagt mir auch heute Morgen, ey, steck den Kopf nicht in den Sand in der Situation, in der du gerade stehst. Und als ich Jesaja 61 las, da kam mir so eine praktische Anwendung des Neuen Testamentes. Paulus sagt es mal in 2. Thessalonicher 3, Vers 5, ganz spannender Vers. Der Herr aber richte eure Herzen auf die Liebe Gottes und auf das Ausharren des Christus. Das ist ganz praktisch Trost. Der Herr richte eure Herzen auf die Liebe Gottes und auf das Ausharren des Christus. Schau auf Gottes Liebe, wenn du mal wieder in deinen Selbstzweifeln feststeckst. Mach doch deinen Wert, den du hast, nicht immer wieder davon abhängig, was die Menschen über dich denken. Was die Tante Erna über dich denkt und was dein Arbeitskollege über dich denkt, sondern begreife, was Gott über dich denkt. Und das sagt Gott sehr deutlich, ich habe dich lieb. Ich bin für dich, sagt der Jesus, ich bin für dich gestorben. Ich habe mein Leben für dich gegeben. Mehr kann es gar nicht geben. Freu dich drüber und hör auf, ständig irgendwie drüber nachzudenken, wenn du gerade wieder in deiner Schönheitsoptimierungsphase bist oder denkst, ich muss jetzt der Hero sein, musst du nicht. Halt dich einfach an diesem Herrn fest. Und der zweite Trosttipp, den der Paulus hier gibt, ist, schau auf das Ausharren des Christus. Schau darauf, wie er ausgeharrt hat in bestimmten Situationen. Das kann auch dich motivieren, deine Flinte nicht allzu schnell ins Korn zu werfen, sondern in der Kraft Gottes auszuharren und nicht einfach wegzulaufen. Und manchmal gebraucht Gott auch noch bestimmte Situationen, um uns zu verändern. Was tröstet mich, wenn ich auf Jesus schaue? Ich begreife, der Herr Jesus kann mir tatsächlich das geben, was andere mir versprechen. Also, wenn du so die Werbefilme siehst, dann bla bla bla, was wir dir alles versprechen. Das sind Versprechen, die auf Dauer jedenfalls nicht gehalten werden können. Aber der Herr Jesus gibt mir das, er gibt mir eine tiefe innere Freude und das kann mich trösten, auch wenn ich weiß, mir geht es materiell schlechter oder als anderen oder ich bin nicht so begabt wie andere oder was weiß ich, nicht so musikalisch wie andere, egal. Je größer Jesus für mich wird, mit desto weniger kann ich auskommen. Sonst brauche ich all das andere, das mein Leben dann erfüllt. Aber je größer Jesus wird, dann merke ich, was ich alles gar nicht mehr so brauche. Und ich begreife immer mehr, dass was Jesus mir gibt, kann mir niemand anders in dieser Tiefe schenken. Und was mich auch noch tröstet, ist, ich schaue auf die Hoffnung. Und nicht auf die gegenwärtige Situation. Das haben wir ja hier gesehen, wenn Gott sagt, ich werde Jerusalem wieder aufbauen. Das ist ja Hoffnung. Das hatten sie ja damals noch nicht erlebt. Ich fand es dann sehr spannend, als ich Jesaja 61 gelesen habe und Lukas 4. Und plötzlich habe ich gemerkt, hallo? Der Herr Jesus lässt einfach einen Text, der in Jesaja 61 steht, raus. Und er ersetzt ihn durch einen Text, der da überhaupt nicht steht. Also das könnt ihr mal für euch selber dann zu Hause machen. Wenn ich jetzt fies werde, würde ich sagen, ich sage euch nicht, was es ist, aber mache jetzt doch, damit ihr jetzt nicht während des Gottesdienstes dann schon nachguckt. Er redet nämlich davon, dass er gekommen ist, Blinde wieder zu heilen. Steht nicht im Jesaja-Text. Aber vielleicht betont der Herr Jesus diese Blindenheilung deshalb so stark, weil sie nämlich das herausragende Erkennungsmerkmal für den Messias war. Und durch den Zusatz will der Herr Jesus deutlich machen, ich bin wirklich der Gesalbte, von dem der Jesaja hier redet. Der Blindgeborene in Johannes 9, der sagt ja mal, von Anbeginn der Welt hat man nicht gehört, dass jemand einem Blindgeborenen die Augen geöffnet hat. Also wenn dieser, Jesus, nicht von Gott wäre, dann könnte er nichts tun. Also er macht es wirklich fest an diesem Blindgeborensein. Aber der Jesus wendet diese Blindenheilung auch bildlich an, wenn er zu den Pharisäern sagt, also wenn ihr blind wäret, dann hättet ihr keine Sünde. Aber da ihr sagt, wir sehen, deswegen bleibt eure Sünde. Diese Sätze wie diese können mich eben an diesen Grundsatz erinnern. Herr, öffne meine Augen, damit ich deine Größe erkenne und damit ich verstehe, du allein kannst mein Leben wirklich erfüllen. Also das muss der Herr in meinem Leben tun. Wir merken also, Jesaja 61 unterstreicht, Gott rettet durch seinen Knecht und er tröstet sein Volk. Das nächste Thema, das Jesaja anspricht, ist, Gott rettet durch seinen Knecht die Gefangenen und die Gebundenen holt er aus dem Kerker. Auch ganz dramatische Sätze. Für diejenigen, die in Geschichte unterwegs sind, als Konrad Adenauer 1955 von seiner Russlandreise zurückkam, da hatte er ein ganz besonderes Geschenk in seinem Gepäck. Er hat nämlich bewirken können, dass 10.000 Kriegsgefangene freigelassen werden, dass sie wieder nach Deutschland zurückkommen. Es gibt dieses ganz berühmte Foto, wo eine Mutter da vor ihm fast niederfällt, weil sie denkt, mein Sohn kommt zurück. Aber wenn du tatsächlich in Sibirien warst, und gesagt hast, das ist ja schön und gut, ich bin freigekauft, aber ich habe gar keine Lust, nach Deutschland zurückzufahren, dann hätte dich niemand gezwungen, dass du zurückfahren hättest müssen. Du bist freigekauft, aber du hast diese Freiheit nicht in Anspruch genommen. Und genauso ähnlich ist es hier beim Herrn Jesus. Er hat eine Freilassung ausgerufen, aber ich muss diese Freiheit auch in Anspruch nehmen. Wovon muss Jesus dich befreien? Von deinem Stolz, der dein Leben bestimmt, oder von deiner Unreinheit, von deinem Zorn, deinem Geiz, deiner Geltungssucht? Die gute Nachricht schon hier in Jesaja 61 ist, du bist frei gekauft. Der Jesus ist gekommen, damit du frei leben kannst, frei von diesem ständigen Diktat deines Ichs. Du musst dich selbst nicht mehr so wichtig nehmen. Ich bin befreit, das Beste für den anderen zu suchen, also ihn wirklich von Herzen zu lieben. Die Botschaft hier ist, Jesus befreit Gebundene. Und was deine Gebundenheit ist, das musst du selber definieren. Manche Leute sind an YouTube gebunden, also das ist ein richtiges Zeitgrab, ja, also da geht dein ganzes Leben rein. Und das ist so auch mit anderen Gebundenheiten. Manchmal sagst du, okay, ich schaue es mir nicht mehr an und es funktioniert. Manchmal ist es so, dass es ein Kampf ist und irgendwann wird es weniger. Und manchmal ist es so, es bleibt eine schwache Stelle in deinem Leben. Es ist ganz verschieden, wie du mit Gebundenheiten seelsorgerlich umgehst. Aber es ist doch gar nicht so entscheidend, ob ich bei Gebundenheiten so à la Surfbrett über den Wellen stehe und sage, kein Problem, ich stehe da völlig drüber. Oder ob du im Wasser unterwegs bist und gerade mal so deinen Kopf aus dem Wasser raushältst. Wichtig ist, dass du kein Wasser schluckst, egal wie du damit umgehst. Und diese Verheißung gibt Gott dir, dass er dich wirklich rausholen möchte aus deiner Gebundenheit. Und ich kann das ja beten. Ich kann sagen, Herr Jesus, du hast mich frei gemacht und ich nehme diese Freiheit für mich persönlich jetzt in Anspruch. Ich darf anders leben, weil Gott mir ein neues geistliches Leben geschenkt hat. Und nicht, weil ich irgendeine Ethik in meinem Leben umsetzen möchte, sondern ich habe seinen Geist, ich kann anders reagieren. Ich habe das diese Woche gelesen, habe gedacht, da ist was Wahres dran, dass jemand deutlich gemacht hat, geistliches Leben zeigt sich vor allen Dingen an deiner Reaktion und nicht so sehr an deiner Aktion. Nicht an dem, was du alles machst, sondern wie du reagierst, wenn dir was gegen den Strich geht. Der Jesus schließt seine Ansprache damals in Nazareth mit dem Satz, den zitiert er hier auch aus Jesaja 61, ich rufe das Gnadenjahr des Herrn aus. Das kannte jeder Israelit aus 3. Mose 25. Alle 50 Jahre kam dieses Gnadenjahr oder man nennt es auch Jubeljahr. In diesem Jahr bekam man dann sein Land zurück. Oder wenn man sein Leben oder seine Arbeitskraft verkaufen musste, also Sklave geworden war, bekam man den Status der Freiheit wieder zurück. Dieses Jahr hat der normale Israelit einmal im Leben erlebt. Entweder jung, alt, Mitte, je nachdem. Und ansonsten war er zu jung oder zu alt, dass er davon noch profitieren konnte. Unsere Jesaja-Kapitel hier reden immer wieder von Gottes Gnade. Es ist wie so eine Sonne, die durch das Dunkel des Gerichtes hindurchbricht und die Hoffnung eben verbreitet. Also Gnade heißt, Gott gibt mir unverdient in meinem Leben seine Gerechtigkeit, seine Kraft, um mich als Sünder zu retten, aber um mich auch vom Heiden zum Heiligen zu machen. Ich brauche also Gottes Gnade, um gerettet zu werden, aber ich brauche auch Gottes Gnade, um mit Gott zu leben. So als Christ zu leben, wie die Bibel es mir zeigt, kann ich als Mensch nicht. Also du kannst dich ja mal anstrengen, du wirst merken, das geht mal ein paar Meter, aber dann kannst du es eben vergessen. Du brauchst die Kraft, die Gott dir dazu gibt. Du brauchst seinen Geist. Der Jesus in der Synagoge in Nazareth rollt die Schriftrolle wieder zu und du vergleichst nochmal den Text mit Jesaja 61 mit Lukas 4 und du denkst ein zweites Mal, aber hallo, Er hört ja mitten im Satz auf zu lesen. Das ist ja mitten im Satz, da ist der Vers ja noch nie mal zu Ende hier. Denn es geht ja nicht nur, ich rufe das Gnadenjahr des Herrn aus, sondern ich rufe den Tag der Rache aus. Das liest er nicht mehr. Das ist auch nicht sein Auftrag. Als der Jesus auf dieser Erde war, um für mich zu sterben, da war es wirklich das Gnadenjahr des Herrn. Der Jesus öffnet die Schriftrolle dann wieder, später, in Offenbarung 6. Da öffnet er die Schriftrolle als das Lamm. Und da beginnt das Gericht. Da kommt der Tag der Rache. Aber hier noch nicht. Das Buch Jesaja redet sehr viel von der Rache Gottes und dem Gericht Gottes. Zum Beispiel in Jesaja 35 heißt es, sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben, seid stark, fürchtet euch nicht, siehe, da ist euer Gott. Rache kommt, die Vergeltung Gottes, er selbst kommt und er wird euch retten. Durch Gottes Rache wird Gerechtigkeit wiederhergestellt. Wenn Gott keine Rache üben würde, dann würden Diktatoren wie Hitler, Stalin und Idi Amin straffrei ausgehen. Vielleicht hast du auch mit Leuten zu kämpfen, die dir das Leben schwer machen. Also Leute, die du gerne schütteln würdest, oder, das würdest du nie aussprechen, aber innerlich denkst du das vielleicht, du würdest sie gerne mal würgen, so dass ihnen die Luft ein bisschen wegbleibt. Lass es, überlass es Gott. Demnächst kommt ein Podcast raus, in dem wir dieses Thema aufgreifen. Wie gehe ich mit Ungerechtigkeit und Verletzungen um, wird der Titel sein. Und eine der Antworten, also ihr müsst ihn schon hören, um die anderen auch zu hören, ist, rächt euch nicht selbst, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Genau der gleiche Gedanke, den wir hier auch im Jesaja-Buch sehen, wenn Jesaja sagt, ich rufe den Tag der Rache aus. Warum? Um die Trauernden zu trösten, sagt Gott hier. Und das kann mich wirklich trösten, wenn ich weiß, Gott wird mich rächen. Rache ist nicht mein Job. Und weißt du, wenn ich das abgeben konnte, dann kann ich sogar, so geht ja dann der Text da im Römerbrief weiter, meinem Feind eine Schachtel Pralinen schenken oder Raffaello oder irgendwas anderes. Weil es ist nicht mehr mein Job, dass ich mich anstrengen muss, ihm irgendwie deutlich zu machen, fühl dich ja nicht gut, du musst dich schlecht fühlen. Sondern, bitteschön, greif hier rein, weißt du, Gott macht's, nicht ich. Das nimmt so viel von meiner Schulter. Vers 3 sagt, dann bin ich eine Pflanzung des Herrn, durch die er sich verherrlicht. Wenn ich so reagieren kann, denn dieses Verhalten ist nicht von dieser Welt. Es gibt einen Film, der heißt Sabrina. Und da wird gezeigt, eine starke Szene, wie Sabrina Wurmbrand den Mörder ihrer Familie umarmt, um ihm zu vergeben. Das ist keine Story, das ist so passiert. Das ist nicht von dieser Welt. Das ist nur möglich, wenn der Herr Jesus mir die Kraft gibt, das zu tun. Wenn er mir seinen Geist schenkt und was dieser Geist bewirken kann, das schreibt Paulus in Römer 8, triumphales Kapitel, was dieser Geist Gottes in meinem Leben in der Lage zu tun ist. Paulus wird dann im Neuen Testament den Epheser nochmal schreiben, ich soll etwas sein zum Lob seiner herrlichen Gnade. Also er kommt da nicht so von der Botanik und der Pflanzung her, sondern sagt, das ist wichtig, dass du etwas bist zum Lob seiner herrlichen Gnade. Dass Leute nicht dich anschauen und sagen, boah, was ist das für ein Hero, sondern dass sie schauen und sagen, mit welchem Gott lebt der eigentlich? Und es macht dann auch mir Hoffnung, weil es dann der gleiche Gott ist, mit dem auch ich leben darf und mit dem ich die Rache beim Herrn lassen darf und so Trost erlebe. Also ich hoffe jedenfalls, dass Gott dich heute Morgen durch sein Wort trösten konnte in deiner Situation, mit der du zurzeit kämpfst. dem du vielleicht in den Jesus das erste Mal als deinen Retter erkannt hast und weißt, ich darf zu ihm umkehren, zu dem Knecht Gottes, der meine Lebensschuld nimmt. Aber vielleicht wurdest du auch getröstet, indem du weißt, okay, ich will das wieder neu mir sagen, Gott wird sich meiner Sache annehmen. Ich muss mich nicht selbst rächen. Oder vielleicht, wie der Herr die alten Trümmerstädte wieder aufbaut, hat dir der Ausblick auf die Zukunft geholfen, von der Jesaja hier auch immer wieder redet. Gott wird eine neue Welt schaffen. Und wenn du Christ bist, dann bist du dabei. Freu dich drauf. Amen. Ich möchte am Schluss noch beten. Herr Jesus, diese Welt hat viel Leid. Und wir erleben das auch in unserem Alltag. In größerem und kleinerem Maß. Und wir wollen dir Danke sagen, auch gerade wenn wir diesen Text lesen in Jesaja 61, dass uns neu bewusst werden darf, wir müssen dabei nicht stehen bleiben. Du bist in das Leid dieser Welt gekommen. Du bist bei dem Leid stehen geblieben, um uns Hoffnung zu geben. Danke, dass wir von deiner Hoffnung leben dürfen in unserem Leben mit dir, in unserer Beziehung zu dir und auch in unserem Leben mit anderen. Amen.